Im Projekt Kriegskinder – Lebenswege bis heute wurden von 2011 bis 2013 insgesamt 21 Seniorinnen und Senioren aus Saalfeld und Umgebung in Zeitzeugengesprächen interviewt. Sie berichten aus ihrer Kindheit im Zweiten Weltkrieg. Durchgeführt wurden die Interviews von Schülerinnen und Schülern des Heinrich-Böll-Gymnasiums und der Sabelschule Saalfeld. Heute geht es um das Thema Kriegsende.
Denn es gab sogar, als die Amerikaner vom Wald runterkamen, ein kurzes Artilleriegefecht. Es gab noch deutsche Resttruppen, die von der Gegend Kulm herüberschossen über Saal und die Amerikaner schossen rüber. Das war aber nur ein Geplänkel, das war kein Kampf. Auf dem Kulmturm hatten sich ein paar Super-Nazis, Hitlerjungen, ich kannte es damals mit Namen, ältere, auf dem Turm verschanzt, um von dort aus den Krieg zu gewinnen, mit Gewehren wahrscheinlich. Und die Amerikaner haben wohl das Mündungsfeuer da oben gesehen und haben mit ein, zwei Schüssen das Kulmberghaus zerschossen. Das ist damals abgebrannt.
Nur bei den letzten Kriegstage, Anfang April, wo die Amis noch kamen, also auf Bahngleisen entlang sind die gekommen, in Scharen. Da war ich draußen auf der Straße, die Straße gekehrt. Und auf einmal haben die geschossen und da bin ich runter in unseren Keller gegangen. Und wir hatten solche große Wannen, wo man das Wurst und Zeug eingemengt hat. Und da kam so eine Schüssel geflogen. Also es war schlimm. Und dann hieß es auf einmal, wir müssen die Brücke sprengen. Da haben sie die Remschützer Brücke gesprengt.
Das Kriegsende war eigentlich in dem Moment, als die Amerikaner eingezogen sind. Das war doch das Kriegsende. Und das war die Nacht nach dem 9. April, als der große Bombenangriff in Saalfeld war. Und in der Nacht sind die Amerikaner hier durch. Und das war Kriegsende. Ja, das war dann auch wieder, wie so schön, es war auch schlimm. Wir sind alle aus dem Keller rausgekrochen, wir waren ja alle im Keller. Und wo die nachher noch gesucht haben, ob sie noch ein paar Soldaten finden. Und wenn sie nachher einen gefunden haben, haben sie abgeführt. Das war auch traurig für uns, wenn die deutschen Soldaten, ich habe mir auch ein neuer Bestes getan. Naja.
War man froh, dass jetzt eigentlich nichts mehr passieren könnte, was aus der Luft kommt. Naja, und dann diese Tage danach, wie die denn da waren, wir hatten eben auf dem Schulplatz auch eine ganze Kompanie wahrscheinlich als Parkplatz genutzt. Und ich weiß nur noch, wie den einen Tag eben ein amerikanischer Offizier kam und nun wissen wollte, was in den, hinter den Fenstern ist, in den Lagerraum vom Geschäft. Und wollten das unbedingt sehen. Und dann weiß ich noch, wie der gesagt hat, nur Magazin. Und dann war das gut. Aber die wollten sich auch absichern, dass nicht hinter geschlossenen Fenstern mit Gardinen oder Verdunklungseinrichtungen noch irgendwas ist, wo auf die hätte geschossen werden können. Und dann wurde so erzählt, dass aus einigen Häusern jüngere Leute noch waren, die amerikanischen Panzer noch mit einem Schießgewehr aufhalten wollten und vielleicht mit einer Handgranate. Und die wurden dann hier unten an dem Eingang vom Hirsch vorausgestellt. Und was mit denen nachgeworden ist, ob die erschossen worden sind oder was, das weiß ich nun nicht mehr. Aber aus allen Häusern haben eben die weißen Flaggen da Bettlaken rausgehangen, das Zeichen für Aufgabe.
Also wir hatten oben ein Stückchen Garten dazugekriegt, das war vorher Wald in Unterwellenborn und da waren so furchtbar viel so Quecken drinne und da musste ich, mein Vater hat gesagt, geh da hoch, hol die Quecken aus dem Boden raus und da war ich gerade oben und da kommt mein Vater, ich war 18 Jahre damals und sagt, der Krieg ist aus. So. Und da haben sie alle die Betttücher aus den Fenstern rausgehängt, das heißt so viel, wir ergeben uns. Und mir war das egal. Mit 18, was Krieg aus oder nicht, die Besten waren sowieso schon gefallen. Und es konnte doch nicht mehr viel passieren. Positiv hast du nur empfunden. Nun werden unsere Soldaten nach Hause kommen, es wird keiner mehr totgeschossen. Das war das Einzige, an was du gedacht hast.
Ja, ich muss sagen, verändert haben wir uns dann schon, wo der Krieg zu Ende war. Und dass alles ein bisschen ruhiger um uns wurde, da sind wir auch ein bisschen zum Nachdenken gekommen. Oder man hat sich zu Hause mehr unterhalten. Zum Beispiel habe ich meine Großmutter gefragt, na, wieso ist jetzt der Krieg aus? Und warum haben wir denn verloren und nicht die anderen? Ja, die Großmutter hat versucht, uns das zu erklären, aber selber richtig gewusst oder Gedanken gemacht hat sie sich dann auch nicht mehr. Es war schon dann ein bisschen ruhiger um uns und das war erstmal die Hauptsache. Gell?
Ja, wir haben eben Hoffnung gehabt, dass wir nun alles hinter uns hatten und vor allen Dingen, dass der Hitler nicht mehr war.
Hier waren unter anderem, unter vielen anderen Kriegsgefangenen, auch eine Gruppe französischer Theologiestudenten. Die kamen auch zu meinem Vater in Behandlung. Das kann ein halbes Jahr lang gewesen sein, vor Kriegsende. Weil mein Vater einigermaßen Französisch sprechen konnte, hat er sich mit denen gut verständigt. Und nachdem die weggehen, als die Amerikaner hier waren, war ja für uns quasi der Krieg vorbei, sind die weggegangen und haben meinem Vater ihr Radio geschenkt. Und über dieses Radio konnten wir natürlich dann die Nachrichten hören. Und als dann hieß Kapitulation in Berlin, das war dann der ersehnte Tag. Gut, war auch ein Tag der Befreiung. Von den Nazis befreit zu sein, war eine große Wichtigkeit, unbedingt. Wir waren erleichtert. Wir waren absolut, ja, absolut erleichtert. Endlich ist diese schreckliche Zeit vorbei. Und dass das endgültig war, das wussten wir. Mit dieser Kapitulation war endgültig die Nazi-Zeit und alles weitere vorbei.
Also die Saalstraße war zum Beispiel, da waren Bomben gefallen. Unten am Dartor waren Bomben gefallen. Dann in der Saalstraße, Fleischerei Gierlicher, direkt an der Ecke. Dann waren hier in der Obernstraße, da waren auch einige da vorm Kaufhaus, die sich da waren Bomben gefallen. Ja, wo waren noch? Und dann bei uns, wo ich wohnte, da draußen, da war allerdings auf dem Feld. Und wenn das eine Hundertstelsekunde später ausgelöst worden wäre, wäre unser Haus weg. Das genau ungefähr 100 Meter von uns war ein Loch.
Hier nach Saalfeld konnten wir nicht rein. Es fuhren keine Züge, es fuhr gar nichts. Die Verwandten, die wohnten in der Stadt. Es war die Saalebrücke kaputt. Ich bin einmal über die Saalebrücke über die kaputte Saalebrücke gelaufen, über die Felsen und die Steine, die da drinnen lagen, rauf, runter. Das war eine Katastrophe. Und dann wieder zurück. Das war ja, die war ja weg, die Saalbrücke war ja total weggebombt.
Da wurde ja die Saalbrücke war ja zerstört worden. Da kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass wir da trotzdem über die Saalbrücke gegangen sind. Das ging tief runter. Sie müssen sich vorstellen, wir hatten ja auch noch kurze Beine gehabt. Und drüben wieder hoch. Also es war ein Balancieren über die Steine weg. Und auch die Amerikaner hatten ja dann eine sogenannte Pionierbrücke gebaut. Und zwar vom Schlachthof bergunter, dann über die Saale, wurde diese Brücke gebaut. Die Amerikaner wollten ja weiter. Und die Saalbrücke war ja zerstört, da konnten sie ja nicht. Und dann haben die sich selbst diese Brücke gebaut.
Als Zeitzeugen im Projekt zu hören waren Erika Lang, Gerda Berger, Gisela Wanjelik, Hannelore Noack, Horst Klinger, Ida Presser, Ilse Franke, Ilse Müller, Ingeborg Obtenberg, Ingrid Lorenz, Johanna Eberlein, Jürgen Hagenberg, Lothar Bock, Susanne Noack, Ursula Kraus, Dr. Werner Sternder, Roland Blochberger und Wolfgang Kurzer.